Phantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Produziert und präsentiert von Thorsten Reimnitz.
Jawohl, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Phantom, dem Podcast. Ja, ich habe mir lange Zeit überlegt, was heißt überlegt, eigentlich wollte ich so eine Folge überhaupt nicht machen und ich bin jetzt selber gespannt, welchen Titel ich dieser Folge geben werde. Denn, ja, was ist es eigentlich? Es ist eine Retrospektive, es ist vielleicht auch ein Rant, es ist ein Überblick, es ist eine Einordnung und es geht um Medien und die Rolle der Medien bei der Bundestagswahl und bei der generellen Information, also wie Medien uns informieren sollen und wollen. Und ich werde jetzt hier sehr viel auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Bezug nehmen. Und ich möchte dazu eins vorneweg sagen, ich bin ein absoluter Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Den müssen wir unbedingt beibehalten, ganz egal, was irgendwelche Parteien sagen. Nur erwarte ich dann auch eine gewisse Qualität vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der kann das machen, weil der nicht von Quoten abhängig ist, weil er sein Geld sowieso kriegt. Nur das vorneweg. Ich will nicht, dass es abgeschafft wird oder dass irgendjemand sagt, ja, das hier, seht ihr, das ist alles scheiße, deswegen müssen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Nein, er muss besser werden. Das ist das. Denn es geht um Medienkompetenz. Und ich habe festgestellt, dass die Medien mit ihren Formaten dazu beitragen, also es ist zumindest mein Eindruck, dass die Medienkompetenz bei uns immer mehr abnimmt. Und das merkte ich daran, und das war einer der Punkte, die mich dann dazu bewogen hat, diesen Podcast doch aufzunehmen. Ich bin ja gerne mal in Star Trek-Kreisen unterwegs und als ich mir dann da anhören musste, wie links doch die CDU eigentlich ist und dass die AfD total harmlos ist, weil die wird ja nur niedergeschrieben, habe ich mir gedacht, jetzt wird's aber ernst. Denn Star Trek, das Credo von Star Trek lautet unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen. Und wenn diese Partei in diesen Kreisen verteidigt wird, dann ist was schiefgelaufen. Dann wird's aber ernst. Naja. Gut, und ich wollte dann so einen Überblick über verschiedene Sachen, die mir im Lauf teilweise der letzten Jahre, aber dann, also es hat gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl immer mehr zugenommen. Also dass mir so Sachen aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, Leute, was macht ihr denn da? Habt ihr Lack gesoffen oder was? Also das heißt, die Frage ist nicht, habt ihr Lack gesoffen? Wie viel Lack habt ihr gesoffen? Das ist eher die Frage, die man sich stellen sollte. Ja, und dazu nehme ich euch jetzt mit auf einen Trip in die Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 2013. Damals war ich begeisterter Abonnent eines kleinen Podcasts, einer Reportagereihe von einem Lokalsender, einem öffentlich-rechtlichen Lokalsender hier, und zwar von SWR3. Also SWR ist der Südwestrundfunk, eben mit Studios in Baden-Baden und Stuttgart. SWR3 rühmt sich immer damit, dass sie irgendwie der größte, wie nennt sich das, größte so und so Radio, also wenn man Musik spielt, ja, ihr kennt, you know the drill, das ist dieses, das Beste der 80er, der 90er und von heute, das da, ja, okay, aber ich schweife ab, das kommt noch oben, sowas kommt alles noch oben drauf, on top sozusagen. Nein, es geht mir um was ganz anderes. Und die haben immer noch bis zum heutigen Tag eine Reportagereihe, eine tägliche Reportagereihe, die sich das SWR3 Top-Thema nennt. Und ich lese jetzt mal von der Webseite vor, was das eigentlich sein soll. Das SWR3 Top-Thema ist der tägliche Infoschwerpunkt, immer gegen 12.15 Uhr und 17.40 Uhr in SWR3 und auf swr3.de. Damit seid ihr in 4 Minuten bestens informiert über die wichtigen Themen. So, und ich bezweifle diesen letzten Satz, den zweifle ich an. Wie will man denn in 4 Minuten über die wichtigen Themen bestens informiert sein? Es gibt Themen, die sind so komplex, die passen nicht in 4 Minuten rein. Und es ist auch interessant, informiert über die wichtigen Themen, Mehrzahl, Plural. Die Sendung heißt aber SWR3 Top Thema Singular, denn es gibt nur ein Thema pro Tag. meine, wenn es mehrere gäbe, wäre das, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ist die Frage, wie man das aufziehen will. Ich kann da jetzt konkret auch nichts sagen. Denn es geht ja schon damit los, es muss, die Redaktion sucht sich ein Thema pro Tag aus und das kann alles sein. Also über irgendwas von Filmen, irgendwas von Klatsch und Tratsch, über Politik, über Gesellschaft, es ist ganz egal. Ich mache das mal beispielhaft mit den Themen der letzten Tage, die sie so behandelt haben beim SWR3 Top-Thema. Also, hier, was erwartet uns vom neuen James-Bond-Boss? 3 Minuten 24, also geht es darum, dass Amazon, beziehungsweise Amazon Prime, das James Bond Franchise, also die Urheberrechte jetzt ja komplett übernommen hat und die können jetzt damit machen, was sie wollen. Wahrscheinlich wird jetzt Die Another Day? Nein, Der Morgen stirbt nie. Der Morgen stirbt nie wird jetzt umgeschrieben, also dass jetzt James Bond quasi der Bösewicht ist und Elliot Carver, der eigentlich böse Medienmogul, ist jetzt der Gute, möchte ich wetten. Ja, das ist ja, jedenfalls. Dann anderes Top-Thema, das Milliardenloch bei Mercedes, 3 Minuten 28. Mythos Luxuskrankenkasse, also geht es um Privatkrankenkassen, 3 Minuten 10. Wenn Weltraumschrott verglüht, 3 Minuten 48. Die WADA, also die World Anti-Doping Agency, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, 3 Minuten 52. Wie gelingt der günstige Bauturbo, 3 Minuten 07? Und auch hier, ohne jetzt zu weit von meinem eigentlichen Thema abschweifen zu wollen, allein wie das Thema schon gesetzt ist, wie gelingt der günstige Bauturbo? Also es geht darum, dass Hausbauen sehr teuer geworden ist. Ich lese mal kurz den Teaser vor. Hier ist eine Wohnung oder ein Haus bauen viel zu teuer. So reagieren die allermeisten, wenn sie nach eigenem Wohnraum gefragt werden. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, 2024 sind so wenige neue Wohnungen gebaut worden wie noch nie. Was sich ändern muss, damit, okay, jetzt müsste ich da wahrscheinlich draufklicken, um den Rest. Also es geht drum, was muss man tun, damit mehr Häuser gebaut werden? Es wird überhaupt nicht die Frage gestellt, ob das gut und nachhaltig ist, wenn wir uns das ganze Land mit Einfamilienhäusern zupflastern, sondern es geht drum, ja, wie gelingt uns der Bauturbo? Also auch noch Turbo, also nicht irgendwie, dass mehr Häuser gebaut werden oder sowas, sondern ein Turbo, also ein Extrem. Also das ist schon mal so ein Punkt, wie das Thema selber gesetzt wird. Aber das nur am Rande. Dann ohne Abschluss, warum der Übergang zwischen Schule und Job so schwer gelingt. 2 Minuten 52, das ist auf der Seite hier übrigens der Negativrekord, also es ist nicht mal 3 Minuten lang. Die anderen eben sind es ja knapp über 3 Minuten, hier 3 Minuten 52, 3,29, 3,41, also die Beiträge sind maximal 4 Minuten lang, wenn ich das verstehe. Das ist wohl offensichtlich die von der Redaktion vorgegebene Obergrenze. Mehr darf es nicht sein. Und eben der Durchschnitt ist so, wenn ich das hier grob überblicke, ja, irgendwo zwischen 3,30 und knapp 4 Minuten lang. Und wie gesagt, ich behaupte mal, dass das zu kurz ist. Das müsste länger sein. Aber werden wir gleich noch feststellen. Der Hörer von solchen Radiostationen hat offenbar die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Also das heißt, das kann man dem nicht zumuten. Kommen wir gleich noch dazu. Was mir nämlich aufgefallen ist damals, als ich Abonnent war von diesem Top-Thema, das kann man auch als Podcast abonnieren, und das war ich im Jahr 2013, ist, dadurch, dass die Themen so zusammengestrichen werden müssen, also auch wenn es hochkomplex ist, wie jetzt dieser Bauboom, den wir da machen, ist sicherlich ein hochkomplexes Thema, dadurch passieren manche Sachen, und da habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass irgendeine Chefredaktion sowas abnimmt? Damals war das ganz konkret ein paar Podcasts, und da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Der Artikel ist auf meinem privaten Blog dann erschienen, wo ich das begründet habe, warum ich mir das Top-Thema nicht mehr anhöre. Und das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht, denn der Artikel wurde dann sogar vom Bildblog empfohlen, also das Bildblog auf bildblog.de. Die entlarven die Lügen der Boulevardpresse, also das, was das Springer-Zeugs da so verursacht, also Bild, Welt und sowas. Da nehmen sie die Artikel und belegen, warum die Artikel falsch sind oder was richtig ist oder was wirklich passiert ist. Genau, und die haben jeden Tag so eine Art Presseschau fürs Internet und da war dann mein Artikel mit dabei und das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Und so. Und da kam ich auch ins Gespräch, also Gespräch direkt hatte ich nur eins, da kann ich allerdings nichts darüber sagen, aber ich hatte halt E-Mail-Kontakte beziehungsweise auch Kommentare dazu, die mich dann einigermaßen ernüchtert haben und da war ich mir dann sicher, okay. Das D-Abo hatte seine Berechtigung. Worum ging es? Also rausgekommen ist der Artikel SWR3 Flop-Thema, mein Top-Thema, am 4. März 2013. Und ich habe das auch so aufgebaut wie ein SWR3 Top-Thema. Also es gibt so einen kurzen Anreißer und dann kommt das Thema selber. Und eben in den Kommentaren hat sich dann jemand gemeldet, der, so behauptet er zumindest, selber am SWR3 Top-Thema als Redakteur gearbeitet hat und der gesagt hat, dieser Artikel ist viel zu lang. Der wäre ich wäre noch nicht mal bis zur Hälfte gekommen, dann hätte man das abschneiden müssen. Und dazu sage ich ja, und genau das ist das Problem von dem Format, weil ich musste das Thema ausführen, weil ansonsten werde ich gezwungen, das zu verkürzen. Und manche nutzen das auch noch aus, diese Verkürzung, indem sie einfach Sachen behaupten und nicht belegen. Und das war dann das, was mich da so enttäuscht hat. Aber ich habe dann gemerkt, ja, okay, offenbar zieht sich das durch bis heute. Also 2013 gab es dann ein Top-Thema und es gab noch ein paar andere, wo mich dann zu meiner Entscheidung geführt haben. In dem einen Top-Thema ging es um Politikverdrossenheit in Deutschland. Wie passend, nicht wahr? Ja, also das Thema toppt immer wieder auf, um es mal so auszudrücken. Ja, und in diesem speziellen Top-Thema ging es um die sogenannten Alternativparteien. Also im Gegensatz zu den etablierten Parteien, diese Kleinstparteien, heute wäre es jetzt Jolt, wie heißen die? Keine Ahnung, die Piraten und so weiter und so fort. Und die sollten da behandelt werden und ich habe den Podcast nur mit so einem halben Ohr gehört so mal gucken, ob ich irgendwas aufnehmen kann und da kam ein Satz drin vor, der mich dann aufhorchen ließ und dieser Satz oder Satzteil war, die Piraten, die einer Sozialromantik nachhängen, die schon Griechenland ins Unglück gestürzt hat. So, das wurde da einfach mal so behauptet. Das ist, nochmal, ich habe versucht rauszukriegen, was ist das SWR3 Top-Thema, weil vieles von dem, was wir jetzt hören werden, klingt nach Meinung. Das ist es aber nicht. Sie sagen ja ausdrücklich, ich hole mir das jetzt gerade nochmal her, das ist der tägliche Infoschwerpunkt. Information ist aber neutral. Wenn ich aber behaupte, eine Partei, also in dem Fall die Piraten, hängen einer Sozialromantik nach, dann benutze ich ja ein aufgeladenes Wort, nämlich Sozialromantik. Damit drücke ich ja aus, ja, das sind träumerische Schlafwandler, die keine Ahnung von nix haben. Und ja, die Sozialromantik, die schon Griechenland sind, ins Unglück. Damit stelle ich auch noch eine Behauptung auf. War das denn wirklich Sozialromantik, die für die Schuldenkrise in Griechenland gesorgt hat? War das wirklich so? Waren da die Banken total unschuldig dran? Richtig? Das eben, und da sieht man auch schon das Problem von diesem Format. Das wird zusammengekürzt und dann auch noch mit Meinung vermischt in dem Fall. Weil man halt nicht über die 4 Minuten rausgehen darf. Okay. Sozialromantik ist ein Kampfbegriff. Also Politiker verwenden den, wenn sie Sozialsysteme auch in Deutschland diffamieren wollen. Ja, die sind zu teuer und die laden zum Schmarotzertum ein. Ja, darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen sprechen, denn da habe ich ein etwas aktuelleres Beispiel dazu. Ja, okay. Aber das war dann so dieser Punkt, was soll das? Also Stimmungsmache natürlich. Also die Piratenpartei darf man nicht wählen, sagt der Satz aus, sonst geht's bei uns bergab, so wie in Griechenland. Dazu müsste die Piratenpartei erstmal auf einen Prozentsatz kommen, dass sie in der Regierung einen großen Einfluss hat. Also nur mal so. Also, naja, gut. Okay, dann 2012 war das dann, also ich habe mich in dem Artikel auf ein Top-Thema bezogen, dass ich dann noch nachgeguckt habe, weil mir dann nochmal was aufgefallen war. Das Top-Thema hieß damals Armes Deutschland, reiches Deutschland. Und zwar ging es um den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung und der war damals noch gar nicht rausgekommen. Also der Armuts- und Reichtumsbericht der Bericht der Bundesregierung war September 2012 noch nicht draußen, sondern es wurde vorweggenommen. Es gab so eine Vorabversion und ein Journalist hat dann eben dieses Top-Thema gemacht. Und er fängt an mit, wir Deutschen werden immer reicher. Das ist schön. Mhm. Okay, also schon im Jahr 2012 war aber klar, wie es bei Shakespeare so schön heißt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber okay. Das hat der Journalist gesagt. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann mal gucken, was es da weiter so gibt. Dann wurde ein anderer Journalist eingespielt, der dann sagte, ja, also den reichsten 10% der Deutschen gehören mehr als die Hälfte des kompletten Privatvermögens in Deutschland. Also schon was Kritisches. Ja, dann kam aber der Journalist und sagte, ja, aber bevor die nächste Neiddebatte losbricht. Ja, das ist auch schon wieder so ein Fühli-Fühli-Wort, um es mal so zu sagen. Also so ein Bauchgefühl-Wort. Neiddebatte. Ja, sei nicht neidisch. Was denkst du denn? Die Reichen haben sich das ehrlich verdient. Merkt ihr das? Das ist keine Information. Das ist irgendwie Meinung, ja, durch den Fleischwolf gedreht und zu einem Met verarbeitet, dass es wie Information aussehen soll. Der Journalist, den lässt aber völlig kalt, dass die Einkommensteuersteigerung bei den Reichen viel höher war. Und bei den unteren 40% die Steigerung des Reichtums von der Inflation mehr als aufgefressen wurden. Die hatten also weniger. Naja, und was sagt der Mensch dazu? Dieses typisch deutsche Ungerechtigkeitsempfinden ist schön und gut, aber die Lohnentwicklung sollte eigentlich ökonomisch begründet sein. Ansonsten gibt's ganz schnell griechische Verhältnisse. Ja, das war damals Mode. Alles wurde mit Griechenland verglichen, wenn man ein Schreckgespenst an die Wand malen wollte. Nochmal, das ist ein Infoformat. Ja, klar, der erklärt jetzt sehr schnell seine Ansicht von der Welt, die ich furchtbar finde. Also das ist unsozial. Also diese Ansicht ist einfach unsozial. Wenn man das nicht respektiert oder nicht anerkennt, dass wir ein Problem haben, also diese Schere zwischen Arm und Reich, das wegzubügeln mit, ja, aber da dürfen wir gar nichts dran ändern, sonst geht's uns wie Griechenland. Okay, also Neiddebatte. Es ist auch so typisch. Also wenn jemand sagt, ja, die Reichen sollen gerecht besteuert werden, dann ist das eine Neiddebatte. Wenn aber Leute sagen, oh, die Bürgergeldempfänger, heute ist es ja das Bürgergeld, das war es damals noch nicht, die Bürgergeldempfänger, die kriegen viel zu viel, dann ist es keine Neiddebatte. Komisch, oder? Also gerade wenn reiche Leute sagen, also so wie gewisse reiche Politiker, die immer im Privatflugzeug rumfliegen, sagen, ja, die soziale Hängematte und blablabla bla bla und was dann alles kommt, das ist keine Neiddebatte. Neiddebatte ist es komischerweise nur, wenn extrem Reiche ihre Verantwortung annehmen sollen und ihren guten Teil beitragen können, ihre breiten Schultern, die sie haben, aufgrund von ihrem Reichtum. Okay. Ja, gut. Tatsächlich war es aber dann auch noch so, als der Armut und Reichtumsbericht rauskam, war der von der damaligen Regierung modifiziert worden. Also man hat so Hinweise drauf, weil die Kommission, die den ermittelt hatte, hat auch die Sozialpolitik Deutschlands kritisiert und diese Kritik ist dann unter den Tisch gefallen. Naja, gut. Etwas später hat der gleiche Journalist auch wieder ein Top-Thema bearbeiten dürfen. Der hieß, das dicke Ende kommt noch. Ja, Achtung, es geht um Strompreise. Die Strompreiserhöhung wegen der Energiewende, das war damals auch schon ein Thema. So, und wie, also wenn man jetzt sagt, naja, aber das muss ja gar nicht so sein, dass die Strompreiserhöhung wegen der Energiewende kommt. Das Gegenargument von dem Journalisten lautete wie folgt, und ich zitiere wörtlich, natürlich gibt es jetzt Märchenonkel und Lügenbarone wie Jürgen von Trittin. Der behauptet allen Ernstes, dass der Verbraucher nur deshalb so viel bezahlen muss, weil ein Teil der Industrie von der Ökostromumlage befreit ist. Märchenonkel und Lügenbarone. Also Lügenbaron ist fast justiziabel, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich finde vor allen Dingen, also man sieht auch, das ist unprofessionell. Das ist schlicht und ergreifend unprofessionell. Das ist nicht informierend. Das ist wieder Meinung, zerfleddert, zermischt mit vermeintlicher Information. Und auch, dass der Mann auch den ganzen Podcast lang, beziehungsweise die ganze Episode von dem Top-Thema lang, Jürgen Trittin, der heißt Jürgen Trittin, als Jürgen von Trittin bezeichnet, zeigt, er ist vom Lachsaufen so beduselt von seiner eigenen Analogie, also weil es geht um Freiherr, übrigens, ja, Lügenbaron, es ist ein Freiherr, der Mann war Freiherr, nicht Baron, Baron gibt's im deutschen Adelsstand nicht, Freiherr Hieronymus von Münchhausen, und deswegen nennt er Jürgen Trittin Jürgen von Trittin. Und übrigens bei Münchhausen geht es um was ganz anderes als wie um das Lügen, aber das ist wahrscheinlich zu komplex fürs SWR3 Top-Thema. Naja. Also für einen Investigativjournalist ist das ziemlich übel. Was ist sein Gegenargument? Sein Gegenargument, also gegen die Märchenonkel und Lügenbarone, wortwörtlich, das ist natürlich erstens blühender Blödsinn. Kommt aber keine Begründung. Also er sagt, das ist blühender Blödsinn und das ist auch der, also gut, mal ganz davon abgesehen, dass dieser Mann offenbar einen Bias hat, dass der nicht neutral ist in der Sache. Aber das ist auch der Kürze des Formats geschuldet. Denn an dieser Stelle gehört das natürlich dazu, wenn ich sage, irgendetwas ist Blödsinn, dann muss ich das doch begründen. Und ich kann nicht einfach sagen, es ist natürlich blühender Blödsinn. Also nicht einfach nur, das ist blühender Blödsinn, sondern natürlich. Also jedem ist das klar. Mhm. Ja, allerdings, also ich habe eine Gegenquelle von der Blätter für deutsche und internationale Politik. Stellen in einem Artikel, der heißt Das sabotierte Jahrhundertprojekt fest, die Verbraucher zahlen für großzügige Geschenke an die Industrie. Also Zitat wörtlich, dabei bedienen die Regierungsparteien sich einer perfiden Strategie. Sie bürden den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch großen Teilen des Mittelstandes, höhere Lasten auf als notwendig und entlasten im Gegenzug die großen Industrien. Dieser Tatsache wird in der seit Monaten heiß laufenden Debatte über steigende Strompreise viel zu wenig Beachtung geschenkt. Stattdessen liegt der Fokus auf einer wegen der Ökostromförderung angeblich unkontrollierten Entwicklung der Stromkosten. So, liebe Leute, ihr seid jetzt bereits besser informiert über die Diskussion von damals, als es dieser Journalist getan hat. Der, möchte ich hinzufügen, Journalist ist und eine Anstellung damals bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte. Aber das interessiert den nicht. Weil er hat ja gerade gesagt, es sei erstens blühender Blödsinn und wer erst sagt, muss auch zweitens sagen und er sagt dann, zweitens kann Jürgen von Trittin gerne mal nach Griechenland fahren und sehen, wie gut es einem Land ohne wettbewerbsfähige Industrie und Wirtschaft geht und schon wieder ist es Griechenland. Ja, also damals war ja das große Schreckgespenst eben Griechenland. Macht, was wir sagen, sonst erschießen wir diesen Hund oder irgendwie sowas. Ja, aber wer erstens und zweitens sagt, der muss auch drittens sagen. Also nachdem er nicht begründet hat, warum das blühender Blödsinn ist und Jürgen Trittin einen Urlaub in Griechenland empfohlen hat, was überhaupt nicht in das Thema reingehört, sagt er, drittens hat er, also Trittin, mit seiner ersten Energiewende die Ökostromlage selbst eingeführt. Und das ist ein Nullargument, denn die Umlage wird jedes Jahr neu berechnet und jede aktuelle Bundesregierung hat es in der Hand einzugreifen. Und es wird ja auch gemacht, nur halt nicht im Sinne des Verbrauchers, sondern im Sinne der Industrie. Ja, und wer erstens, zweitens und drittens sagt, sagt gerne auch manchmal noch viertens, obwohl wir eigentlich schon viel zu weit weg sind, aber okay. Und das viertens in einer Art und Weise, also die Ökostromanlage, die einer unkontrollierbaren Luxussubvention von Solar und Wind gleichkommt, entgegen dem Rat aller Fachleute, die rechnen können. Was für eine Unverschämtheit! Fachleute, die rechnen können, also alle, die nicht der Meinung von diesem Journalisten sind, die können also nicht rechnen? Also, dass es Gegenargumente gibt. Und wir sehen ja heute, also gut, aus der heutigen Position können wir den Mann sehr gut bashen, weil wir sehen ja jetzt die Konsequenzen. Die Energiewende wurde ja abgewürgt. weil man gesagt hat, ja, machen wir nicht, lasst uns lieber noch die Atomkraft weiter betreiben. Ach nee, die ist ja gefährlich, lasst sie uns nicht weiter betreiben. Das ist ja alles unter Merkel dann noch passiert. Und es ist wieder, also es wird auch hier gehört eine Begründung hin. Also unkontrollierbare Luxussubventionen. Ich habe ja gerade das Zitat gebracht, der Fokus auf der Ökostromförderung wegen einer angeblich unkontrollierten Entwicklung der Stromkosten. Das heißt, dieser Journalist plappert genau das nach, was von einer Seite dann kam und begründet es wieder nicht. Das war das. Aber Sprung nach vorne, warum ich dann im März 2013 das endgültig, weil es gab zwischendrin immer mal so ein paar Podcasts, wo ich gesagt habe, ja, das ist ganz, ganz spannend oder ganz interessant oder sowas. Aber es war dann halt immer, es war oftmals so, dass ich frustriert war, weil ich gedacht habe, ja, aber was denn weiter? Also es wird halt angerissen und das ist das, was ich meine. Das Top-Thema ist zu kurz, es ist schlicht und ergreifend zu kurz. Du kriegst was gesagt, und gut, 2013 war das noch ein bisschen anders, also da irgendwas noch zu finden. Und es ist ja auch so, es wurden dann keine Quellen oder zusätzliche Infomöglichkeiten angegeben. Und das war mir dann so ein bisschen so, ja, okay, ich fühle mich nicht bestens informiert, denn ich habe so das Gefühl, ich krieg halt irgendwas hingeworfen und mach damit, was du willst. Und dann kann man es auch gleich ganz bleiben lassen. Der gleiche Journalist hat nämlich das SWR3 Top-Thema im März 2013. Ging es ums Leistungsschutzrecht. Falls ihr euch da noch dran erinnert, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Der Top-Thema hieß damals Neues von den Schildbürgern in Berlin. Es wurde falsch dargestellt. Ich verlinke in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode den Artikel. Da habe ich das alles ausführlich aufbereitet. Es wurde damals behauptet, ja, also jeder, der gegen das Leistungsschutzrecht ist, der redet Google das Wort. Obwohl die Leute einfach nur die Befürchtung hatten, dass dieses Leistungsschutzrecht so breit formuliert war, dass es nicht nur Google traf, sondern eigentlich die Struktur des Internets, also dass Links generell problematisch werden könnten, wenn man das Gesetz wortwörtlich auslegt. Und dann hieß es zur Beruhigung immer, ja, so ist das ja gar nicht gemeint. Was beim Gesetz gemeint ist, ist nicht wesentlich. Wesentlich ist das, was da steht und was ein Gericht daraus interpretieren könnte. Aber das hat der gute Mann nicht verstanden und dann kam ein Satz, wo ich dachte, okay, gut, die Platte hat einen Sprung, weil er behauptet, den Leuten sei eingeredet worden, die Regierung würde die Freiheit im Internet bedrohen und das ist natürlich blühender Blödsinn. Da war der Satz wieder. Natürlich blühender Blödsinn und ohne Begründung. Wieder ohne Begründung. Okay, gut. Ja, vielleicht haben wir dann bald griechisches Internet, nicht wahr? Ja, in dem Artikel, den ich damals geschrieben habe, da gibt es auch noch einen Verweis auf eine Artikelserie von Stefan Niggemeier, der Lügen für das Leistungsschutzrecht, also die Kampagne, die Presseverlage gefahren haben, Journalist da überhaupt nicht berücksichtigt. Und tatsächlich ist Stefan Niggemeier da auch zu hören gewesen in dieser Podcast-Episode. Und Moment, ich hab's hier gleich. Ich hab's hier. Stefan Niggemeier kam kurz zu Wort, fand es aber nicht so toll, weil er war eigentlich nicht von SWR3, sondern vom Deutschlandfunk interviewt worden. Das Interview war wesentlich länger. Und das ist auch so eine Krankheit. Sie haben einen Satz aus diesem Interview rausgenommen, oder dieser Journalist, der das Ganze bearbeitet hat. Und Stefan Niggemeier sagt dazu, das Top-Thema ist eine missglückte kritischer Journalismus-Simulation. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, das war's dann für mich. der Anspruch, den dieses Top-Thema hat, den erfüllt es nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt aktuell nicht geguckt, weil es geht mir in dieser Podcast-Episode auch um ein bisschen was anderes. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, da die Länge des Podcasts, des Top-Themas nicht sich geändert hat, also der ist nicht länger geworden, wird es immer noch problematisch sein. Also, dass Sachen zusammengekürzt werden, dass nichts begründet wird, warum ist was wie, dass irgendwelche Kritiker, also Stefan Niggemeier war zum Beispiel ein Kritiker des Leistungsschutzrechts, deswegen hat er ja die Artikelserie Lügen fürs Leistungsschutzrecht geschrieben, dass der mit einem Satz erwähnt wird und ansonsten nicht eingeordnet wird und so weiter. Und ich behaupte mal, da wird sich nicht viel dran geändert haben, obwohl das Ganze, wie gesagt, jetzt über 10 Jahre her ist. Eben dann kam ein Journalist, der... behauptet er, also im Internet kann man ja alles behaupten, er hätte gearbeitet, aber er sagt, ja, also, es geht um Radio, das zielt erstens eher auf den Bauch als auf den Kopf, das muss eine Popwelle, das war die Bezeichnung, die ich gesucht habe, Popwelle wie SWR3 tun, sonst wird sie nicht gehört. Die 5 Minuten, also es waren offenbar mal länger, selbst die 5 Minuten des Top-Themas, so in etwa bekommt, sind verdammt wenig Zeit. Hättest du deinen Blogpost ins Top-Thema gepackt, wäre schon nach weniger als der Hälfte Schluss gewesen und das wäre alles hinten runtergefallen. Ja, und jemand anders, also wo ich dann gesagt, das kann ja nicht sein. Also es ist zu kurz. Die Themen, die da besprochen werden, sind zu komplex für 4 Minuten. Das erwartet man schon eine etwas bessere Information. Wenn man auch schon behauptet, dass man bestens informiert, dann muss da mehr kommen. Das geht doch so nicht. Und wenn man sich schon hinter dem Schlagwort Popwelle versteckt, muss ich jetzt in dem Fall sagen, ja, ich weiß, das ist das Beste der 80er, der 90er und von heute. Ja. Ja, dann will man das Problem wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Und ich bringe noch aktuelle Beispiele, die ich erst vor kurzem gehört habe. Ich sage, oh Gott, was soll das werden? Da werdet ihr verstehen, dass mein Frust eher nicht weniger geworden ist. Ja, und ich habe dann noch mit jemandem, also wie gesagt, ich hatte Kontakt zu jemandem, der mir so 1-2 Dinge bestätigt hat, über die ich aber nicht reden möchte, bevor jemand behauptet, ich würde Unwahrheiten sagen. Aber jemand anders hat mir geschrieben und als ich gesagt habe, ja, also man muss dem Hörer doch was zutrauen, also dass die Aufmerksamkeitsspanne des Hörers länger ist als lumpige, also damals eben 5 Minuten, jetzt wie man hier sieht 4 Minuten, da kam dann die Antwort, ja, wer sowas sagt, der beschwert sich auch darüber, dass auf RTL keine Opern laufen. Und ja, warum laufen auf RTL eigentlich keine Opern? Warum ist das so? Ja. Weil man den Leuten nichts zutraut. Und das ist auch. Also jedenfalls, das war dann für mich das Ende vom Top-Thema. Ich habe es nicht mehr gehört, auch nicht mehr zufällig, weil ich tatsächlich dann vermehrt Deutschlandfunk gehört habe. Das ist, ja, jetzt wird man sagen, ja, dann hör halt den und lass den SWR3 in Ruhe. Darum geht's nicht. Das Ding ist, ich habe das so gemacht. Nur, es gibt Leute, die immer noch über solche Episoden über solche Themen falsch verkürzt informiert werden. Und da muss man was dagegen tun. Also das geht nicht, dass man sagt, ja, wenn dir das nicht passt, dann geh halt woanders hin. Und Deutschlandfunk, wobei Deutschlandfunk hat auch nachgelassen in der Qualität seit damals. Das muss man lassen. Also ich habe so den Eindruck, das ist so ein vorauseilendes Gehorsam, falls wir doch eine rechtsrechte Regierung kriegen, dass die vielleicht den öffentlich-rechtlichen nicht ganz, sondern nur ein bisschen zusammenschlagen. Nein, Leute, dann seid ihr weg. Also hört auf, euch bei denen anzubiedern. Gut. Aber wie gesagt, das Problem bleibt doch bestehen. Gut, ich bin zum Deutschlandfunk gegangen, weil man da wirklich besser informiert wird. Also lange Reportagen, das ist auch richtig gut. Aber was ist denn mit den Leuten, die das nicht machen? Also die nicht zum Deutschlandfunk gehen, sondern die genau über solche Kurzformate Informationen hören und sich dann eine Meinung bilden und die Meinung sich aufgrund von falschen Tatsachen oder eben, wie man hier sieht, von verfälschten Tatsachen sich bilden. Also das kann man doch so nicht stehen lassen. Naja. Ich habe dann einen Folgeartikel geschrieben, den nannte ich Der Dudelfunk, eine unendliche Geschichte, weil Dudelfunk ist ja für so Popwellen so der etwas bösere Name. In einem Artikel gab es ein Zitat, das ich sehr schön fand. Auch den Artikel, den ich da geschrieben habe, den Dudelfunk, eine unendliche Geschichte, den verlinke ich in der Beschreibung von diesem Podcast. Die Vorstellung von echten Hörern aus menschlichem Fleisch und Blut scheint längst überwunden. Es regiert die abstrakte Idee eines ausdefinierten, imaginären Durchschnittshörers mit Durchschnittsmusikgeschmack und Durchschnittsinteressen und Durchschnittsleben. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Der Hörer hat keine Aufmerksamkeitsspanne von über 4 Minuten. Der kann sich das nicht anhören. Deswegen bei einer Popwelle eben Bauchi Bauchi, Fühli Fühli. Genau deswegen machen wir das so. Mhm. Alles klar, nicht wahr? Ja, alles klar. Jetzt möchte ich gleich mal noch etwas wegnehmen. Falls jetzt jemand denkt, ja, du bist ja ein totaler Popwellenhasser. Nein, bin ich nicht. Denn das nächste Thema betrifft auch wieder die Popwelle, wo ich dann so rübergleiten möchte. Denn ja, ich verstehe das, man hat nicht immer den Kopf für den Deutschlandfunk. Deswegen wäre es, wie gesagt, ganz gut, wenn es auch Popwellen gäbe, die den Hörern etwas zutrauen würden, dass man ein bisschen besser informiert wird, auch wenn man die Popwelle hört. Denn ich habe dann hin und wieder mal auch im Auto, wenn ich sage so beim Autofahren, ja, ich brauche jetzt was, einfach nur Musik und sowas dann halt die Nachrichten und das Wesentliche. Das habe ich dann auch mal gemacht und da kam dann eine Reportage, die interessanterweise, das war auch auf dem Südwestrundfunk, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es 1 oder 3 war, also auf dem SWR. Und zwar war das in einem Sommer, das Jahr weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Die hatten damals eine Reihe, wo es darum ging, Leben im Ländle oder irgendwie so hieß das. Also da wurden Menschen vorgestellt, die in Baden-Württemberg lebten und wie die so leben und was die so für besondere Schicksale haben. Und diese eine Episode, wo ich mich dann auch, also gut, ich habe mich über das SWR3 Top-Thema auch beschwert, muss ich jetzt gerade noch dazu sagen, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, habe denen geschrieben, ich habe nie eine Antwort bekommen. Das, was ich jetzt berichte, habe ich mich auch beschwert habe dann eine Antwort bekommen. Ich hoffe, ich denke dran, diese Antwort wiederzugeben. Und zwar ging das um eine Familie, die mit Absicht ein Haus gesucht hat, irgendwo, wo es ein Funkloch gibt. Die Familie wollte dort, also auf Betreiben von der Mutter, diese Familie wollte dort leben, wo kein Handyempfang ist. Und es war auch so, die Journalistin, die diese Episode gemacht hat, die nehmen das ja dann so live auf und das hört man ja dann, die sind dann ins Haus reingekommen. Das allererste, was die Frau gebeten hat, ist, sie soll bitte das Handy ausschalten. Also sie hatte keinen Empfang an der Stelle und so weiter und so fort. Und dann wurde eine ganze Folge, die länger war als 4 Minuten, das weiß ich noch. Also dieses Argument scheint irgendwie nicht immer zu ziehen, aber egal. Wurde darüber berichtet, dass die Frau, also die hat Probleme mit dem Kreislauf, sie hat Schmerzen und so weiter. Und sie hat jetzt selbst diagnostiziert, dass sie elektrosensibel sei. Und dann wurde tatsächlich jemand aus der Wissenschaftsredaktion, wenn ich mich recht entsinne, noch befragt, was denn Elektrosensibilität sei. Und der hat das dann halt erklärt, aber nicht eingeordnet. Und das war das, was mich dann die Beschwerde hat schreiben lassen, weil, es wurde dann erzählt, ja, und seit sie da wohnt, da ist es alles besser und überhaupt und sowieso. Elektrosensibilität. Es gibt keinen Beweis, dass es Elektrosensibilität gibt. Es wurde immer wieder getestet. Und ja, ich streite nicht ab, dass diese Frau, die in der Reportage vorkam, dass die einen Leidensdruck hat, dass die wirklich Schmerzen hat, dass es ihr schlecht geht. Aber die Elektrosensibilität ist nicht die Ursache dafür. Und also ich arbeite im medizinischen Bereich, im weitesten Sinne, ich habe früher direkt im Rettungsdienst gearbeitet, mittlerweile bin ich in der Ausbildung, weiß ich, dass es Krankheiten gibt oder beziehungsweise krankhafte Zustände, möchte ich es jetzt mal nennen, oder Symptome, sagen wir es besser so, Da geht man zum Arzt und der Arzt sagt, ich weiß nicht, was Sie haben. Und man findet einfach nichts. Und das ist frustrierend, das kann ich mir als frustrierend vorstellen. Ich selber habe als Kind Migräne gehabt, zu einer Zeit, als es noch geheißen hat, Kinder haben keine Migräne. Das kann überhaupt nicht sein. Wo kommen die Kopfschmerzen von dem Jungen her? Das gibt's nicht. Ja, und das ist sehr frustrierend, wenn Ärzte hilflos dastehen und sagen, ja, ich glaube Ihnen, dass Sie Schmerzen haben oder dass Sie dies und jenes Problem haben, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ich kann keine körperliche Ursache finden. Das nennt man übrigens Fachbegriff idiopathisch, also Ursache unbekannt. Und bei der Frau wird es so sein, sie hat diesen Leidensdruck, diese Leiden, das hat sie, das spreche ich ihr nicht ab, nur die Elektrosensibilität ist nicht die Antwort. Und das wurde aber in diesem Artikel, und ich werde jetzt auch hier, nicht Artikel, in dieser Reportage, und ich werde jetzt hier auch einen Artikel dann in der Beschreibung verlinken, wo es um Elektrosensibilität geht, damit ich ganz transparent bin, könnt ihr dann nachlesen. Es gab immer wieder Forschungen, die nach dieser Elektrosensibilität gesucht haben, weil es Menschen gab, die behauptet haben, sie seien elektrosensibel. Es ist nie, nie, nie ein echter wissenschaftlicher Nachweis gelungen. Im Gegenteil, es gab mal ein Experiment, und zwar ging es darum, man hat einen Versuchshandymasten aufgestellt und hat den Leuten, die in der Umgebung gewohnt haben, gesagt, sie sollen mal beobachten, ob sie irgendwelche Sachen an sich bemerken, irgendwie, dass sie Kopfschmerzen kriegen oder sonst irgendwas. Und die Leute haben fleißig aufgeschrieben, weil dieser Mast, der sollte ab und zu mal eingeschaltet sein, ab und zu mal ausgeschaltet sein, und das wolle man erforschen. Ja, und eben die Leute haben fleißig mitgeschrieben, dann habe ich das gehabt und dann habe ich das gespürt und da war das und dies und jenes. Und am Schluss kam raus, dass dieser Mast eine Attrappe war. Der hat nie funktioniert. Die Leute haben aber fleißig aufgeschrieben, wie die böse, böse Handystrahlung ihnen geschadet hat. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Das wird auch in dem Artikel über Elektrosensibilität erklärt, was das genau ist. In dieser Reportage wurde das aber nicht eingeordnet, sondern man hat das, was die Frau erzählt hat, eins zu eins genommen. Man ist kurz darauf eingegangen, was der Begriff Elektrosensibilität eigentlich sein soll. Ich meine, das ist ja schon mal gut, dass das überhaupt eingeordnet wird, weil das fehlt, in vielen von diesen kurzen Reportagen fehlt es auch, so Definitionen. Wir reden jetzt über das und das Thema, was meinen wir überhaupt damit? Das fehlt da. Und das wurde hier zumindest mal definiert, aber es wurde nicht kritisch eingeordnet. Und da muss man doch sagen, Moment, das ist doch, das ist dieses berühmte Beispiel, wenn ich zwei Personen habe, in einem Raum. Die eine Person sagt, draußen scheint die Sonne, und die andere Person sagt, draußen regnet's. Dann ist es nicht die Aufgabe eines Journalisten zu schreiben, ja, das Wetter ist umstritten, sondern dann geht der gefälligst raus und überzeugt sich, was Sache ist, ob es nun regnet oder ob die Sonne scheint. Und tatsächlich, da gab es keine kritische Einordnung dazu. Das habe ich geschrieben, wie ich bereits erwähnt habe, also an die Redaktion, habe gesagt, das könnt ihr nicht machen. Also was soll denn das? Dann kam zurück, ja, das sei ja nicht die Aufgabe dieser Reportagereihe, sondern die wollen nur das Leben widerspiegeln. Ja, aber es geht doch hier jetzt nicht drum, was weiß ich, der eine züchtet Bienen und dann erzählt er halt, was wie beruhigend das ist, dieses Hobby, oder weiß der Geier was. Das ist ja was total anderes, als wenn ich jetzt sowas erzähle, weil ich mir gut vorstellen kann, dass jemand das hört und dann sagt, oh ja, oh, ich glaube, das habe ich auch. Und das ist ganz gefährlich, solche selbstdiagnostizierten Dinge, weil gerade was Elektrosensibilität betrifft, meine Güte, wenn ich etwas skrupelloser wäre, ho, 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 da könnte ich reich werden. Was man für einen Scheiß verkaufen kann, dann würde ich bei Temu irgendeinen billigen Scheiß kaufen, der toll aussieht, mit irgendwie Antennen dran oder sowas, und das für viel Geld weiterverkaufen gegen Elektrostrahlung oder irgendwie sowas. Und würde reich werden und hätte dann viel Geld. Juhu. Mit dem leichten Glauben von anderen verdient. Toll. Wie so ein Arsch. Also. Aber ihr versteht, warum mich das frustriert hat. Ja, und eben, die Antwort von der Redaktion war ja, das sei ja nicht Thema, es sei ja nur das. Es ging in der Reihe ja nur darum, das Leben im Land zu beschreiben, also verschiedene Familien und wie die so leben und so weiter und so fort. Deswegen hat man das nicht gemacht. Aber in dem Fall finde ich das furchtbar. Also, meine, wenn jetzt einer, wenn sie jetzt eine Familie finden, deren Hobby es ist, kleine Hunde zu töten, ja, hätten das dann auch, ja, ja, das ist das, da baue ich meine Aggression mit ab, wenn ich das tue. Hm? Hätten die das auch dann einfach so berichtet und nicht gesagt, ja, aber ist das nicht irgendwie unmoralisch? Sondern, naja, die leben halt so. Also ich verstehe es nicht. Aber das ist das, was. Nochmal, ich bin ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das möchte ich nochmal betonen, bevor irgendeiner sagt, auch wenn es gerade nicht so klingt, aber ich bin halt frustriert, weil es fällt mir immer schwerer, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut in Schutz nehmen zu können, wenn ich auch sowas verteidigen muss, beziehungsweise nein, sowas kann man nicht verteidigen. Da muss, ja, okay. Oh, ja, so langsam kommen wir aber jetzt in die Gegenwart. Und zwar, es gibt auch Formate, die ich unglücklich finde, weil die zwar sich mehr Zeit nehmen, aber trotzdem das nicht nutzen. Und das große Ding ist, die reißen dann Sachen auseinander. Weil, naja, wir sind ja eine Popwelle, wie wir erfahren haben, nennt sich das ja. Wir sind eine Popwelle mit dem Besten der 80er, der 90er und von heute. Und deswegen müssen wir auch Musik spielen und deswegen können wir nicht 10 Minuten Beitrag am Stück senden, sondern das muss aufgebrochen sein in kleine Stücke. Und da kommt das Problem, denn das, wovon ich jetzt berichte, das habe ich im Auto gehört. Und es war reiner Zufall, dass ich eine längere Strecke gefahren bin und alle drei Teile von dieser Reportage, wenn man das so will, mitbekommen habe. Das Ding ist nur, wenn ich jetzt die Zeit nicht gehabt hätte, dann wäre das durch die Lieder, die dazwischen gespielt wurden, so weit auseinandergerissen gewesen, dass ich unter Umständen nur die Hälfte mitbekommen habe. Noch dazu, da in den einzelnen Teilen irgendwie, das war ganz komisch, also da wurde kein Überblick irgendwie gegeben oder so eine Allgemeineinordnung so für den Einstieg. Das kann man ja machen, also das ist auch zum Beispiel beim wissenschaftlichen Arbeiten ist das üblich, dass man da in der Einleitung schon was schreibt oder so ein Abstract quasi macht und dann sagt, ja, also das Ergebnis ist das und das und jetzt zeigen wir, wie das zustande kommt. Und dann hat der Hörer in dem Fall zum Beispiel schon das Wesentliche, also die Kernaussage dabei und dann kann man sich anhören, warum das so ist. Ja, gut. Und in dem Fall ging es um die sogenannte, heute, also dafür, dass ich lange nichts mehr gemacht habe hier beim Podcast, setze ich mich heute in gleich mehrere Nesseln. Und zwar ging es in diesem, in dieser Reportage, das war in dem Fall bei SWR 1, ging es um die Anschubprämie. Das sind diese 1000 Euro, die Arbeitslose bekommen, beziehungsweise Bürgergeldempfänger. Ja, und jetzt kommt schon der erste Punkt. Wisst ihr genau, was die Anschubprämie ist? Wisst ihr das ganz genau? Also was man da erfüllen muss? Fühlt ihr euch da gut informiert? Ich will jetzt nicht sagen bestens, weil das hat jetzt hier mit dem SWR 3 Top-Thema nichts zu tun, sondern wie gesagt, das lief auf SWR 1 und war so eine Tages- oder so eine Vormittagsreportage, die innerhalb von einem bestimmten Zeitraum in drei Teile aufgesplittet kam. Oh je. Aber geht mal in euch. Was war die Anschubprämie nochmal genau? Wie war das? Ich erzähle euch jetzt was. Und das Peinliche ist, ihr werdet nach dem, was ich euch jetzt erzähle, besser informiert sein über das ganze Thema als ein Hörer eines öffentlich-rechtlichen Senders, der ein Interview noch dazu mit einem Experten geführt hat zu der ganzen Sache. Und das ist oberpeinlich. Also anders kann man das nicht beschreiben. Ich verstehe das Format nicht. Also das ging damit los, ja, also eben es gibt jetzt diese, also diese Anschubprämie soll kommen. Das heißt, Bürgergeldempfänger, wenn sie ein Jahr im Job bleiben, dann sollen sie 1000 Euro kriegen. So wurde das erklärt. Das ist so stark vereinfacht. Da sind wir wieder dabei. Die Infos stimmen so nicht. Da fehlen wesentliche Teile. Und das ist auch das, wo ich sage, ja, das muss definiert werden. Und zwar ganz genau. Und spätestens bei dem Interview mit dem Experten wäre da Zeit dafür gewesen. Aber da kam es halt auch nicht. Aber der Reihe nach. Jedenfalls, das ging damit los, die Anschubprämie und wir haben mal in der Stadt, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt das war, XY, auf der Straße nachgefragt, was denn die Leute im Land so von der Anschubprämie halten. Und dann hat man halt so die Stimmen, das kennt man ja. Ja, was halten Sie denn davon? Ja, also ich denke, ich weiß nicht. Ja, was halten Sie denn von der Anschubprämie? Ja, Schmarotzer, bla bla bla. Ja, was halten Sie denn von der Anschubprämie? Also ich finde das gut. Ich meine, das sind Menschen, die eh nicht viel Geld haben. Die sollen da ruhig was kriegen dafür, dass sie sich anstrengen. So, das war der Tenor. Der Informationsgehalt dieses kurzen Teils war null. Denn das überraschende Ergebnis war, die Leute, die innerhalb einer Stadt wohnen, sind nicht einer Meinung. Sag bloß, ei der Doppeldaus, Potzblitz, Sapristi. Ich glaube, ich muss mir an den Kopf fassen. Also, was soll denn das? Also, das Ding ist, wenn ich eine Umfrage mache, und ich weiß, ich bin da geschädigt, weil ich eben ein bildungswissenschaftliches Studium jetzt hinter mir habe und man da so gewisse Sachen lernt. Aber ich denke, das ist auch für den allgemeinen Umgang wichtig. Also erstens stellt sich die Frage, wie viele Leute wurden denn interviewt? Wie viele haben gesagt, das finde ich gut? Wie viele haben gesagt, das ist mir egal? Wie viele haben gesagt, das finde ich schlecht? Das ging gar nicht raus. Man hat halt so ein paar Stimmen gehört und konnte das nicht richtig einordnen. Und der Umstand, dass das innerhalb einer Stadt die Bevölkerung, dass die nicht alle einer Meinung sind, das ist logisch, das ist halt eine heterogene Gruppe. Fertig. Was soll denn das? Also da hat man schon mal gleich gar nichts erfahren. Also wie gesagt, das mit der Anschubprämie, was das genau ist, das wurde verkürzt wiedergegeben und es fehlt. Es fehlt was Wesentliches. Und ja, dieses Interview, eben der Informationsgehalt, okay, also manche finden es gut, manche finden es nicht gut, manchen ist es egal. Das hätte ich vorher sagen können. Ohne ein Prophet zu sein, möchte ich hinzufügen. Denn das ist einfach Leben und als Journalist sollte man das eigentlich wissen, aber okay. Ja, dann kamen Lieder. Also das ist das, was ich gemeint habe. Das war nur der erste Teil, dann kamen ein paar Lieder und dann ging es darum, ja, wir haben jetzt einen Arbeitsmarktexperten und befragen den mal zu der Anschubprämie. Okay, vielleicht erwarte ich da wieder mal zu viel. Und dann muss man das dringend ändern. Ich möchte mal ein Beispiel aufmachen. Ich habe gerade erwähnt, ich habe Bildungswissenschaften studiert. Sollte irgendein Radiosender auf die komische Idee kommen, mich anzufragen für eine Expertenmeinung, also für sowas. Zum Beispiel zum Thema, ja, es geht darum, ob Noten in der Schule gerecht sind. Wir brauchen da so die Einschätzung von einem Experten. Können Sie da ein paar Fragen beantworten? Würde ich sagen, ja. Aber es ist so, wenn man mich das so fragt, eben sind Noten gerecht oder sowas, dann kann ich aus dem Gedächtnis, also sozusagen aus dem Hut, so ein paar Argumente bringen, weil Noten eigentlich nicht gerecht sind. Also es gibt so ein paar Argumente, die mir dann so einfallen. Also zum Beispiel, Noten sind deswegen nicht gerecht, weil sie eine Objektivität vorgaukeln, die sie nicht haben. Zum Beispiel werden Mädchen gerne besser bewertet, also gerade in der Regelschule, die werden besser bewertet als Jungs, weil Mädchen so als fleißig gelten. Außer es handelt sich um Jungsfächer, also sowas wie Technik oder Computer oder sowas, da müssen sich Mädchen mehr anstrengen, um die gleichen Noten zu kriegen wie Jungs, weil das ist ja eine Jungssache, das können Mädchen nicht. Ja, es ist unglaublich, aber dieser Bias ist immer noch drin in den Lehrern heutzutage. Dann Schüler, die auch nur einen ausländisch klingenden Nachnamen haben, müssen sich im Unterricht Deutsch mehr anstrengen, um die gleiche Note zu bekommen wie jemand, der einen deutschen Nachnamen hat, egal wie gut die Person mit dem ausländisch klingenden Nachnamen Deutsch spricht und so weiter und so fort. Das sind so ein paar Sachen. Ja, und wie gesagt, es gaukelt eine Objektivität vor. Ja, das ist so das, was mir aus dem Kopf einfällt. Wenn ich aber jetzt angefragt werde, einem Radiosender da Rede und Antwort zu stehen, dann würde ich mich natürlich einlesen nochmal in das Thema und vor allen Dingen würde ich den Journalisten fragen, warum fragen sie denn das? Also, und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ja, es gibt gerade eine aktuelle Debatte, das Kultusministerium möchte gerne die Noten in der Grundschule komplett, also bis zur vierten Klasse komplett abschaffen und da möchten wir gerne eine Einschätzung dazu haben, dann würde ich mich da einlesen. Also weil, Also ich bin eher berufsschulisch tätig, das heißt nicht an einer Grundschule. Das heißt, ich muss sicher aufgrund von meinem Studium habe ich eine gewisse Vorahnung und ich kann mich dann da einlesen in das Thema und den Stand der Diskussion. Und vielleicht hat sich ja auch was geändert seit damals. Also dass man vielleicht sagt, ja, so absolut mit Noten sind ungerecht, kann man das nicht mehr sagen, sondern das ist anders. Ja, so dass, wenn ich dann befragt werde, ich das Ganze auch unterfüttern kann mit Argumenten. Ich behaupte nicht, dass man mich einfach so befragen kann zu den Themen, auch zu denen ich studiert habe. Also da gehörte zum Beispiel auch Sozialkunde mit dazu. Also ich weiß was über Gesellschaften und so weiter, aber für sowas muss ich mich da nochmal reinlesen und mein Gedächtnis auffrischen und vor allen Dingen mich auf den neuesten Stand holen, was manche Sachen betrifft. Weil, wie gesagt, mein Schwerpunkt ist die Erwachsenenbildung, nicht jetzt zum Beispiel in dem Fall die Grundschulbildung. Ja. Und ich weiß nicht, was dieser Arbeitsmarktexperte gemacht hat. Denn also ich fand das nicht gut, was da gekommen ist. Also der wurde dann interviewt und dann fielen auch so absolute Aussagen wie, der Journalist hat dann so gesagt, ja, man hat halt das Gefühl, dass es ungerecht ist. Also wenn jetzt die Bürgergeldempfänger da diese Prämie kriegen, dann sagt er, ja, das ist ja auch ungerecht. Begründet wurde das aber nicht. Warum ist das ungerecht? Ist es nicht eher so, dass es ein Ungerechtigkeitsgefühl gibt? Was steckt da dahinter? Wie kam das zustande? Das wurde überhaupt nicht behandelt. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder hat der Experte das nicht beantwortet oder nicht gesagt. Oder er wurde es nicht gefragt, oder er hat es beantwortet und er wurde es gefragt und es wurde rausgeschnitten. Also irgendjemand hat da irgendwas, also es war auf jeden Fall, das, was man da gehört hat, das war nicht gut. Das war total uninformativ. Also ja, das ist ungerecht, aber war so die Quintessenz, die Politik hat jetzt die Aufgabe, dem Bürger das zu erklären. So, ja, aber dann sag mir doch, was mich auch frustriert in dem Zusammenhang. Weil gerade bei der Diskussion kam das wieder mal rauf. Da wird auch von den Medien, das muss man dazu sagen, so ein Bild geschaffen. Das Gleiche gibt's ja zum Beispiel auch bei der EU. Irgendwo bei der EU oder jetzt in dem Fall bei der Bundesregierung gibt's einen Raum, da sitzen ein Haufen von Experten drin. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall Arbeitsmarktexperten und denen ist langweilig. Die bohren in der Nase und sagen, lass uns mal irgendwas machen, was Lustiges. Fällt euch irgendwas ein? Ach komm, wir können ja die Anschubprämie vorschlagen. Anschubprämie, das klingt ja toll, was soll denn das sein? Ja, wie wär's? Wir zahlen Bürgergeldempfängern, wenn sie ein Jahr lang im Job waren, einen bestimmten Betrag, ja, so als Prämie, einfach so. Einfach, dass wir was haben, nicht? Und dann sagt ein anderer, ja, wie hoch soll denn der Betrag sein? Und dann sagt der eine wieder, ja, vielleicht so 1.000 Euro, 2.000 ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 1.000 Euro, oder? Das klingt doch gut, Ja, und das Gleiche ist ja auch, das wird ja so getan, bei der EU sitzen irgendwelche Bürokraten, die langweilen sich und dann kommt sowas wie die Gurkenkrümmungsverordnung raus und sowas. Und das ist ja Unsinn. So wie bei irgendwelchen Obstbemessungsgrundlagen ist ja auch bei jetzt dieser Anschubprämie gab es ja einen Auftrag. Die Bundesregierung hat ja gesagt, wir müssen irgendwas machen und hat dieses Komitee von Experten beauftragt, sich etwas einfallen zu lassen. Das kam ja daher. Genauso war es übrigens bei der EU auch. Also die haben das sich nicht ausgedacht, um jetzt uns zu triezen, sondern die Bewertung der Güteklassen von Gemüse und so weiter, das wurde von den Händlern verlangt und dann hat die EU gemacht, was man von ihr verlangt hat. Und jetzt, heute haben wir Politikverdrossenheit, deswegen super. Aber auch in dem Interview wurde da überhaupt nicht auf den, wie kam das zustande? Was sind die Argumente von den Experten, das einzuführen? Dass zum Beispiel sowas Ähnliches, dass es das in den USA schon gibt und dass man damit gute Erfahrungen gemacht hat, das wurde gar nicht erwähnt. Und schwupps, also schon habt ihr ein bisschen mehr erfahren als aus diesem Interview. Also das war nicht so klasse, muss ich dazu sagen. Nochmal zur Anschubprämie zurück. Auch dass die Frage, wie gesagt, nicht gestellt wurde, was das genau ist. Also es ist richtig, wenn man Bürgergeldempfänger ist und einen Job kriegt und in dem Job ein Jahr bleibt, dann kriegt man 1.000 Euro. Aber nur, wenn man einen Job annimmt, der aus der Bürgergeldabsicherung raus ist. Und jetzt mögen manche vielleicht fragen, was soll denn das sein? Ja, es gibt Jobs, die sind so schlecht bezahlt. Das fällt bei dieser Bürgergelddebatte immer hinten runter. Die Bürgergeldempfänger, das sind nicht alles Leute, die gar nichts arbeiten. Das sind auch Leute, die arbeiten und so wenig Geld verdienen, dass sie aufstocken. Und das fällt in diese Bürgergeldstatistik mit rein. Und man hat einen Anspruch auf diese 1.000 Euro nur dann, wenn man in einem Job arbeitet, dass man keinen Anspruch mehr auf so eine Bürgergeldaufstockung hat. Dann kriegt man die 1.000 Euro nach einem Jahr. Ich kann jetzt mit einem anderen Experten aufwarten, und zwar ist es aus einem Artikel von Zeit Online, auch der ist verlinkt, und zwar der Arbeitsmarktforscher Simon Jäger, ich zitiere das mal hier kurz aus dem Artikel, greift in die Debatte ein und spricht sich für die Prämie aus. Das Vorhaben, eine Anschubfinanzierung einzuführen, gehe genau in die richtige Richtung. In der öffentlichen Debatte wird dies meines Erachtens zum Teil bewusst falsch dargestellt. Aber es handelt sich de facto um eine Steuer- und Abgabensenkung am unteren Ende der Lohnverteilung. Das sei ein Vorhaben, das die Leistungsbereitschaft fördere. Ja, genau. Das ist Zeit Online. Und ich habe noch was, auch das werde ich verlinken, das Handelsblatt. Weil wenn es um solche Maßnahmen geht, dann wird, ja, die kriegen was geschenkt, das ist ja Kommunismus. Das Handelsblatt ist des Kommunismus bestimmt unverdächtig. Selbst das Handelsblatt schreibt, hier, ein Langzeitarbeitsloser, der eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnimmt, bringt die 1.000 Euro für den Staat im Handumdrehen wieder rein, weil er keine Leistungen mehr bekommt und Steuern zahlt. 25.000 Euro kann der Einspareffekt pro Fall betragen, zeigen Berechnungen. Nochmal, das ist vom Handelsblatt, des Kommunismus absolut unverdächtig. Ja, genau. Und so Informationen hätte ich mir von so einem Experteninterview erhofft. Also ihr habt jetzt tatsächlich, also wie gesagt, es geht nicht drum anzugeben oder sowas, aber ihr habt jetzt mehr erfahren von mir als von diesem Experteninterview. Und dafür führt man keine Experteninterviews. Und ganz ehrlich, also falls der Experte da etwas mehr drauf eingegangen ist und das weggeschnitten wurde, wieder wegen Zeitgründen, ist das wieder nur ein Beleg für meine Aussage, dass die Formate anders gestaltet werden müssen. Noch dazu, wenn ich jetzt nur den ersten Teil gehört hätte, dann hätte ich das ja überhaupt nicht mitbekommen. Jetzt habe ich den zweiten Teil auch gehört und bin genauso ratlos. Also ich weiß jetzt, dass es ungerecht ist. Und dass die Politik das zu erklären hat, warum das jetzt nötig ist. Eben, wie gesagt, keine Einordnung, gar nichts. Okay. Dann gab es aber noch einen dritten Teil und der hat mich, ja, versöhnt kann man nicht sagen, also weil das war schon hinten runter, das Versöhnen. Und zwar, der dritte Teil war, da hat man dann Hörerstimmen, das ist auch wieder sowas, also man hat dann Hörerstimmen, die im Studio angerufen haben oder sich über WhatsApp gemeldet haben, das kann man ja heutzutage bei den Radiosendern auch. Und zwar waren das zwei, der eine, der gesagt hat, was soll denn das? Also warum wird von der Politik immer auf den untersten der Gesellschaft eingedroschen? Also weil die sich nicht wehren oder was? Also beide gingen in die gleiche Richtung. Der eine war jetzt jemand, der kein Bürgergeldempfänger war, sondern der sagte, Leute, lasst die doch in Ruhe. Das sind die Ärmsten der Gesellschaft und ihr trampelt noch auf denen rum. Lasst die in Ruhe. Und der andere war selber Bürgergeldempfänger. Ich weiß nicht, ob er noch Bürgergeldempfänger war oder mal Bürgergeldempfänger war. Und da ging es in die gleiche Richtung. Er sagte, was soll denn das? Warum wäre mir grundsätzlich von der Politik als faul bezeichnet? Und das ist auch mein Credo, weil ich sagen würde, so ein Friedrich Merz oder ein Christian Lindner, die können gerne mal, und zwar für, sagen wir mal, 15 Jahre vom Bürgergeld leben. Angeblich ist das doch die soziale Hängematte, da hat man keine Probleme, er kriegt alles gezahlt und kann sich einen faulen Lenz machen. Warum probieren die das nicht mal aus? Ich sag's euch, weil die genau wissen, dass das nicht stimmt. Ja, aber aus der Position von diesen Leuten, da kann man halt gut auf Bürgergeldempfängern rumhacken. Und das ist auch das, Bürgergeldempfänger waren es jetzt gar nicht so sehr, sondern eben Asylbewerber bzw. Migranten, wo jetzt so die Stimmung so umgeschlagen ist. Und auch da gibt's Sachen. Oh, weia. Aber jetzt erstmal, um das Thema hier abzuschließen, ihr versteht, worauf ich raus will. Also das war ja schon länger als jetzt so ein SWR3-Top-Thema. Aber dadurch, dass es in drei Teile aufgeteilt war, jemand, der nur einen Teil davon mitkriegt, der hat gar nichts mitgekriegt unter Umständen. Also außer, also fassen wir es mal zusammen. Die Einwohner einer Stadt in Deutschland sind sich nicht einig, ob die Anschubprämie gut ist oder schlecht. Der Arbeitsmarktexperte sagt, es ist ungerecht und die Politik muss es halt erklären. Und dann war eine Stimme aus der Hörerschaft, der gesagt hat, hört auf den Bürgergeldempfänger rumzutrampeln, und der andere, der gesagt hat, wir sind nicht alle faul. So, was haben wir gelernt? Welche Meinung können wir uns jetzt bilden? Ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Aufgrund von dem, also deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben, weil ich damals schon gedacht habe, ich glaube, da muss ich mal irgendwie was drüber machen, vielleicht eine Podcast-Folge oder so. Was auch immer. Und das, blieb mir dann hängen, und jetzt ist es halt soweit. Ja, dann... als ich diese Folge gehört habe, ich glaube, da war schon klar, dass die Ampel Geschichte war. Ich weiß es nicht mehr genau, ist aber auch egal. Jedenfalls entweder davor oder danach war die Ampel dann Geschichte, und wir haben jetzt eine Bundestagswahl. Ich habe erst vor kurzem, das möchte ich jetzt kurz mal loswerden, auch schon wieder was gehört, dass es sein kann, dass wir die Wahl wiederholen müssen, weil die Wahlunterlagen nicht an alle deutschen Bürger ausgesendet werden, also vor allen Dingen die im Ausland leben und die auch wählen wollen. Ja, das, was daran liegt, dass also die Bundeswahlleiterin hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Termin jetzt im Februar viel zu knapp ist. Das hat sie gesagt. Daraufhin kam aus Kreisen der CDU, man soll die Dame doch bitte ablösen, weil ein Herr Merz wollte ja zum Beispiel schon im Januar wählen, weil er Angst hat, dass je länger man seine Argumente auseinandernimmt, dass dann nichts mehr davon übrig bleibt. Aber dafür braucht man eigentlich gar keine Zeit, das geht ziemlich schnell. Jedenfalls, ja, das ist jetzt so dazwischen. Weil da gab es dann wieder ein Erlebnis, wo ich mir dachte, was zum Teufel, Leute, es fällt mir immer schwerer, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen. Ich bin immer noch dabei, ihn zu verteidigen, aber es fällt mir so schwer. Und zwar SWR1, Nachrichten. Nachrichten ist ja immer eine schwierige Sache, deswegen höre ich auch die Nachrichten lieber tatsächlich auf Deutschlandfunk. Also, wenn ihr ausführliche Nachrichten haben wollt, nicht einfach nur so ein paar Sätze hingeschmissen, es tut mir leid, das klingt jetzt sehr despektierlich, aber es ist halt nun mal so. Wenn ihr ausführliche Nachrichten haben wollt, dann hört Deutschlandfunk zur vollen Stunde, weil da dauern die Nachrichten unter Umständen 10 Minuten. Und da kann man natürlich, ja, 10 Minuten, wenn Sie in den Hauptbahnhof einsteigen, dann hören Sie die Nachrichten 10 Minuten und da erfahren Sie wesentlich mehr. Das ist tatsächlich so. Also die können die einzelnen Themen, sie können mehr Themen abbilden und sie können die einzelnen Themen etwas genauer beleuchten. Jedenfalls, SWR1 Nachrichten. SWR1 war es eine Nachricht wert. Ich fasse es nicht, dass ich das erzählen muss. War es eine Nachricht wert, zu vermelden, dass in einer Umfrage die CDU um 1 Prozentpunkt zugenommen hat? Um 1 Prozentpunkt. Ich habe jetzt schon erwähnt, nebenbei, dass ich Bildungswissenschaften studiert habe. Ich habe im Rahmen meines Studiums ein Semester Statistik gehabt. Und ich bin nicht der Beste in Statistik. Aber selbst ich verstehe, dass bei so einer Umfrage und einer Änderung 1 Prozentpunkt, das ist statistische Unschärfe, das sagt überhaupt nichts aus. Das ist keine Meldung wert. Und die bringen das in den Nachrichten, als ob das sensationell wäre. Versteht ihr? Wenn die hätten vermelden können bei der Partei XY, die hat auf einmal 5 Prozentpunkte gewonnen oder 5 Prozentpunkte verloren oder wie auch immer. Das wäre eine Meldung gewesen. Aber dieser 1 Prozentpunkt, die CDU im Aufwind oder irgendwie sowas wurde das Ganze auch noch genannt. Sag mal, was zum Teufel, Hä? Und das widerspricht sich auch total. Diese Nachricht hätten sie sich schenken können. Es hätte bestimmt wichtigere Sachen gegeben als diesen Scheiß. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist eine Nullnachricht. Die ist, wie gesagt, das ist in der statistischen Unschärfe. Da guckt man drauf, diese statistische Unschärfe, die darf nicht zu groß werden, aber wenn sich mal das um 1 Prozentpunkt in die eine oder in die andere Richtung entwickelt bei solchen Mehrfachumfragen, ja, dann ist das halt so, aber das ist da hebt man keine Augenbraue dafür. Ja, und da hätte man wirklich ein anderes Thema in den Nachrichten bringen können und besprechen können. Aber stattdessen setzt man, ja, vor allen Dingen, es ist ja wieder, was für eine Botschaft setzt sich denn da fest beim Hörer? Oh, die CDU ist im Aufwind. Was überhaupt nicht stimmt. Diese Aussage kann man nicht mal belegen mit dieser Statistik. Es fällt einem schwer. Dann aufgesplittete Formate. Auch auf SWR 1 habe ich erlebt, dass offenbar Politiker verschiedener Parteien, das Parteiprogramm ihrer Partei vorstellen durften. Und das sieht man auch, das Radio ist noch so verhaftet. Gerade eben habe ich ja das Zitat gebracht, also einerseits im Denken, es gibt einen Durchschnittshörer und andererseits noch so linear. Weil ich habe tatsächlich nur eine Politikerin, das war eine FDP-Politikerin, die da interviewt wurde. Ich habe dann umgeschaltet von SWR 1 auf SWR 3, weil ich gesagt habe, das kann ich mir nicht anhören. Aber nur sie. Und ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass nicht nur sie interviewt wurde, aber halt nicht an dem Tag, und es war auch keine Gesprächsrunde oder sowas, sondern das war nur sie, die dann sagen durfte, dass die FDP auf gar keinen Fall eine Umverteilung im Sinn hat. Was ich mir denke, dann werden die Reichen halt noch reicher, wenn wir nicht umverteilen. Gut, deswegen habe ich gesagt, ich kenne die Argumente dieser Partei, das brauche ich mir nicht anhören. Aber es ist wieder das. Ich habe das nur zufällig gehört. Und erwartet man jetzt von mir, dass ich quasi jeden Tag um dieselbe Zeit Radio höre, um alle Parteien mitzukriegen? Also das ist, was soll dieses Format? Die Hörer sind nicht mehr so, dass die immer zur selben Zeit am Radio hängen. Manche vielleicht schon, aber ich verstehe es nicht. Ja, dass man nicht einen Block macht und die Parteien alle vorstellt. Und vor allen Dingen, was man nicht machen darf, das ist mir da nämlich auch so auf den Senkel gegangen, man hat die halt reden lassen. Also gerade sowas ist ein Format, wo man reingrätscht und dann Gegenargumente bringt, dann, ja, was sagen die denn dazu? Und man sagt, nee, aber ist es denn gerecht, dass Elon Musk so viel Geld hat, dass er jetzt quasi jeden Tag einfach $10,000 verschenken könnte und bis zu seinem Tod und es würde sein Vermögen nicht mal ankratzen. Also ist das gerecht? Solche Fragen gehören dann gestellt. Aber offenbar war das eine Parteiveranstaltung. Und was ja sowieso noch kommt beim Öffentlich-Rechtlichen, ist dieses Parteien zur Wahl. Wo ich auch ein paar mehr oder weniger gelungene gehört habe. Okay. Aber zum Thema dagegenhalten, es wird eigentlich kaum dagegen gehalten. Es gab nämlich dann auch bei SWR1 so ein Ding, das war am Nachmittag, ja, ruft mal bei euch an, weil im Moment ist ja die Migration so vorherrschend bei der Bundestagswahl. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Themen, die euch zu kurz kommen, dann sagt die mal. Und dann wieder, was zum Teufel, was ist der Sinn davon? Weil das lief dann so ab, da rief dann einer an und sagt, ja, die Migration ist absolut, das ist absolut das wichtige Thema. Und dann sagt der Reporter, der Mensch da im Studio, ja, vielen Dank, der Nächste bitte. Das ist nicht mal ein Gespräch. Also egal, welche Meinung das war, also da war dann einer, gesagt hat, ja, was ihr viel zu kurz kommt, ist die Umwelt und die Generationengerechtigkeit. Ja, vielen Dank für den Eintrag. Schön. Und vor allen Dingen, was halt rauskam, es waren ein paar sehr aggressive Rückmeldungen. Nein, dass man jetzt nicht ablenken soll, nämlich die Migration sei doch das wichtigste Thema. Und auch dazu habe ich was vom Netzwerk Fluchtforschung. Da sind ein paar Argumente, also so dieser Pull-Faktor, dass es den zum Beispiel nicht gibt mit der Ausreisepflicht und ob das europäische Asylsystem dysfunktional ist und was es überhaupt bedeutet, legal, illegal, ob wir Flucht und Migration überhaupt stoppen können. Und was Verschärfung und Härte bedeutet und sowas. Das kommt alles viel zu kurz. Das meine ich mit dagegenhalten. Also erst vor kurzem ging ja dieser Ausschnitt viral von Friedrich Merz, der gefragt wurde, gerade was Anschläge betrifft. Die Ursache von so Anschlägen sind ja multifaktoriell, nennt sich das. Also da sind viele Faktoren, die reinspringen. Unter anderem auch der psychische Zustand von Menschen, dass die sowas tun. Also die empfänglich werden zum Beispiel für radikale Botschaften und so weiter. Und Merz wurde gefragt, was er denn gedenkt dazu tun. Und seine Antwort war, da müssen wir mehr abschieben. Und dann, das war eine junge Dame, die sagte, ja, das war doch gerade gar nicht die Frage. Und er antwortet, das ist aber meine Antwort. So. Okay, ja, da gehört Journalisten, das ist euer Job, euer gottverdammter Job. Und ich sehe das, das ist das, was ich jetzt hier versucht habe darzustellen in dieser Abfolge. Ich sehe das, dass ja, gerade auch bei sei es jetzt das, wie hieß das, wo dann die Kanzlerkandidaten und ja, ich kann ja Kanzlerkandidaten sagen, weil die einzige Frau, die an der Runde teilgenommen hat, die will nicht, dass man gendert. Also die Kanzlerkandidaten alle da waren und auch da, das war so, die Rolle, die Moderatoren und Journalisten einnehmen sollten. Und was auch immer wieder gefordert wird, verdammt nochmal, führt endlich den Live-Faktencheck ein. Ja, dann kommen vielleicht manche Leute nicht mehr so gerne in solche Sendungen, aber das ist kein Verlust. Also wer so eine Sendung nicht übersteht, ohne zu lügen, Unwahrheiten zu verbreiten, der hat in so einer Sendung grundsätzlich nichts zu suchen. Ja, also das, das mal so angemerkt. Ja, und dann kann man das auch, dann kann man die Leute auch live widerlegen. Und das geht. Also es wird ja gemacht, nur das Dumme ist, so Live-Fact-Checks, die finden woanders statt. Die sehen jetzt gerade Zuschauer, die das lineare Fernsehen gucken, die sehen das nicht. Aber gerade die müssen das sehen und mitkriegen, dass da gerade Unsinn geredet wurde und sowas. Ja, genau. Ah ja. Und damit kommen wir zurück zu SWR 3, weil als ich da dann so verzweifelt war, mit dem Programm von SWR 1 habe ich gedacht, okay, mal gucken, was auf dem auf der anderen Popwelle läuft. Weil ich brauche jetzt, das ist so dieses, man erwartet dann, okay, sie berühmen sich ja jetzt damit, dass sie eine Popwelle sind, dass sie so für die leichten Gedanken, da kann man das Hirn ein bisschen auslüften, muss sich nicht groß mit irgendwas beschäftigen, sondern kann einfach, und dann enttäuschen sie einen selbst da. Also ich hatte nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Denn, oh, Sascha Zeus und Michael Wirbitzki, was ist nur aus euch geworden? Oh. Ja, es ging wieder um die Wahl. Also ich bin froh, dass die, also einerseits froh, andererseits habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, was die Wahl betrifft. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Da haben die ein lustiges Quiz rund um die Wahl gemacht, so wie Wahlplakate mal aussahen. Und dann habe ich das Radio ausgemacht und bin... Ja, im Leisen kann ich ja jetzt nicht sagen, weil ich habe leider noch einen Verbrenner. Ich bin bei mehreren Gelegenheiten ein E-Auto gefahren und das finde ich sehr viel schöner. So ein Verbrenner macht unheimlich Krach und das merkt man, wenn kein Radio an ist, dass nichts da ist, was den Krach übertönt. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, dann musste ich Motorengeräusche anhören. Oh Mann. Naja. Also, wie gesagt, alles, was ich hier gesagt habe, kann ich belegen. Ich habe die Links, ich hoffe, ich denke dran und die gehen mir nicht verloren. Die Links habe ich unten in die Beschreibung von diesem Podcast rein. Was ist meine Quintessenz? Also, ich behaupte nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk perfekt ist. Im Gegenteil, es gibt viel, weswegen man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren kann. Aber ich sage, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich meine, bei dieser Bundestagswahl hat man ja gesehen, gerade so Portale wie Nios und alles, was von Axel Springer kommt, das ist eine Katastrophe. Also meine, gerade was die Bild-Zeitung zum Beispiel betrifft, Günter Wallraff ist in den 70er Jahren, war der in der Redaktion und hat damals zum ersten Mal für alle sichtbar belegt, was da passiert und wie da Geschichten verdreht werden oder auch erfunden werden. Das hat er alles in seinem Buch, gutes Buch, vielleicht packe ich den Link auch noch in die Kommentare mit rein. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war, der Aufmacher heißt es, genau. Der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Und das Ding ist, es hat sich nichts getan. Es ist vor kurzem ein neues Buch rausgekommen, jetzt nicht von Günter Wallraff, sondern von einem anderen Journalisten, wo es auch um die Machenschaften der Bild-Zeitung geht. Und Ja, man sollte meinen, die 70er Jahre, das dürfte so ziemlich genau fast 50 Jahre her sein, dass das aufgedeckt wurde, und es gab ja mal den Spruch, enteignet Springer und so weiter, und dass man sich da weiterentwickelt hat, aber es ist nichts passiert. Also es wurde die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll geschrieben, das hat kurz für Aufruhr gesorgt, aber wenn große Verlagshäuser gut in etwas sind, dann eben unangenehme Sachen aussitzen. Und es ist ja so, es gibt ja diesen Presserat, der dann auch mal Rügen ausspricht oder sowas, aber das kratzt doch ein Boulevardblatt nicht. Oder Schrei, Hass und Hetzblatt, kann man ruhig auch sagen. Ja, und da brauchen wir ein Gegengewicht, eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber der muss dringend reformiert werden. Also das eine ist, wir haben jetzt ein paar Skandale, also dass Leute sich die Taschen vollgestopft haben, das darf nicht sein. Was aber auch nicht sein darf, ist, es gibt da Verflechtungen mit den Parteien, und nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht linksgrün, sondern bei vielen Funkhäusern sitzen an wesentlichen Stellen nicht Linksgrüne, sondern das genaue Gegenteil. CDUler sitzen da. Und auch da muss man aufpassen. Es muss reformiert werden. Die Formate müssen, das muss man sich angucken, kritisch, und dann sich überlegen, was man tut. Und im Zweifelsfall, ja, dann muss ein Format geändert werden. Ich behaupte nicht, dass das SWR3-Top-Thema komplett abgeschafft werden soll. Aber das muss geändert werden. Diese, wenn es überhaupt 4 Minuten sind, ist zu kurz. Oder man nimmt sich nur Themen vor, wo das egal ist. Also jetzt gerade das James-Bond-Thema zum Beispiel. Naja, gut, da hängt nicht meine politische Meinung davon ab, wie informiert ich drüber bin, wer jetzt die Rechte an James Bond hält. Also das ist jetzt nicht so wesentlich. Dann muss man die Themen entsprechend auswählen. Dann wird da draus aber auch wieder nur ein Boulevardmagazin. Und ob das so toll ist, weiß ich auch nicht. Es wäre viel besser, wenn da ein richtiges Informationsportal oder Magazin draus wird. Aber dann braucht es mehr Zeit. Und die will man den Hörern offenbar nicht zumuten. Also im Moment jedenfalls noch. Aber wie gesagt, Dinge können sich ändern. Und da bin ich sehr dafür. Ich bin nicht für das Abschaffen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich rede nicht mal davon, dann muss auch auf Teufel komm raus Geld eingespart werden. Weil das ist wieder der falsche Ansatz. Denn überall, wo Geld eingespart wird, da wird Qualität eingespart. Das ist so. Das sieht man ja an den einstürzenden Brücken und sowas. Das ist einfach so. Ja. So, jetzt bin ich am Ende. Physisch, psychisch und überhaupt, und auch von dieser Podcast-Episode, die so total ungewöhnlich ist, aber es hat mit Star Trek angefangen. Vielleicht kann ich den Bogen dahin wieder zurückschlagen, denn das ist ja auch so eine Geschichte. Jetzt ist ja das Wort Woke in vieler Munde, und ich kann Menschen, die das Wort Woke völlig unironisch verwenden, nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Denn das Wort Woke bedeutet ja ursprünglich was völlig anderes, und es wird jetzt benutzt, um Menschen zu diffamieren. Also das ist, und was noch ist, es ist ein Wort, wo, glaube ich, die meisten Menschen, das hat man ja auch schon in Videos gesehen, die wurden dann gefragt, was bedeutet denn Woke überhaupt? Ja, das ist. Und dann wissen die das nicht mal. Man kann es aber mit einem Satz zusammenfassen. Woke ist alles, was die Leute nicht mögen. Was ihnen zu links in Anführungszeichen ist oder irgendwas. Oder zu einfühlend oder wie auch immer man das nennen möchte. Woke hieß ja ursprünglich aufgewacht sein. Das Lustige ist, dass die Menschen, die jetzt das Wort Woke verwenden, früher andere, die nicht so denken wie sie, als Schlafschafe bezeichnet haben. Also was jetzt? Sind wir jetzt Schlafschafe oder sind wir aufgewacht? Egal. Um auf Star Trek zurückzukommen. Star Trek wird jetzt so, ja, das ist total Woke geworden. Junge, Mädchen, je nachdem. Wo warst du die letzten 60 Jahre? Was kennst du von Star Trek überhaupt? Ja, aber wie man sieht, offenbar gibt es auch Menschen, die das angucken und einfach darüber hinweggucken können. Und ja, deswegen ist das, was ich jetzt hier vom Stapel gelassen habe, ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird. Es kommt mir auch gar nicht drauf an, wie erfolgreich das ist. Ich wollte es einfach loswerden und irgendwie so ein paar Gedankenanstöße machen. Und ja, ich weiß, von den Popwellen, die Menschen werden, die Redakteure werden wieder sagen, ja, aber guck mal, wie lang dein Podcast geworden ist. Das können wir den Zuschauern doch nicht zumuten. Oh, das geht doch nicht. Ja, dann halt nicht. Nee, was rede ich denn da? Dann halt nicht. Doch, verdammt nochmal, es muss sich was ändern. Und dafür trete ich ein. Und ja, wir sind jetzt dabei, dass wir uns noch entscheiden können. Wollen wir eine Zukunft, wie sie in Star Wars zu sehen ist, oder eine Zukunft wie in Star Trek? Und das soll jetzt keine Beleidigung von Star Wars sein. Ich mag Star Wars. Guckt euch das mal aufmerksam an. Auch da. Das ist gerade die Leute, die Prequels so hassen. Guckt da mal richtig zu. Ja, so geht die Freiheit zugrunde. Mit tosendem Applaus. Das ist aus Star Wars. Hätte man nicht gedacht, was? Ja, guckt euch das mal an. Ja, ja, und das ist doch, das ist ein passendes Schlusswort. Verdammt, wenn mir das, jetzt habe ich noch weiter gequatscht. Ja, aber ihr seht, das war, also ich habe mir nur Notizen gemacht, weil ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt hier aufschreibe und nur ablese, das heißt nur, also das wäre ja genug Arbeit gewesen, das aufzuschreiben und abzulesen, dann wäre das nie fertig geworden. Ich kenne mich doch. Also habe ich es lieber, also mir nur Notizen gemacht zu einzelnen Sachen und habe euch das Ganze jetzt in der Form vorgestellt. Und ich hoffe, es war für manche inspirierend. Vielleicht haben sich manche auch wiedererkannt. Und wer jetzt der Meinung ist, dem brauche ich aber nicht mehr zu folgen, ja, Reisende soll man nicht aufhalten. In diesem Sinne, wie immer, passt gut auf euch auf und ich möchte gerne wieder mehr Podcast-Episoden machen, vor allen Dingen, da mein kleines Projekt ja dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert. Ist unglaublich. Und da wird es ein paar Aktionen geben und die erste Aktion gibt es nicht wegen der Bundestagswahl, das möchte ich gleich mal betonen, aber die soll am Sonntag, dann wenn die Bundestagswahl stattfinden, gibt's die. Das heißt, wenn ihr auf das Blog geht, also fanpro, also phan.pro, einfach, ja, das ist die Adresse. Die habe ich mir sichern können. Das ist schön. Dann könnt ihr da ein Newsletter abonnieren und erfahrt da rechtzeitig Bescheid. Das ist auch so ein Thema, über das ich vielleicht einen separaten Podcast mache, weil die sozialen Plattformen kann man ja in der Pfeife rauchen mittlerweile, was das betrifft. Nicht da, lieber nicht da oder wenn überhaupt, das fantastische Projekt gibt es auch bei, ja, sagen wir mal, etwas friedlicheren Plattformen, also wie bei Blue Sky zum Beispiel oder bei Mastodon. Da findet man uns im Fediverse, wie es so schön heißt, oder eben den Newsletter abonnieren oder diesen Podcast, wobei die Episode, also die nächste Episode wird nicht am Sonntag erscheinen, da wird ein Artikel auf dem Blog erscheinen. Oder wenn ihr diesen Podcast über YouTube hört, was es ja auch gibt, dann könnt ihr vielleicht da abonnieren. Aber auch da weiß ich nicht, wann ich das nächste Video genau bringe. Egal wie, jetzt habe ich schon mal angesetzt zum Verabschieden und, oh Gott, diese Podcast-Episode wird so lang, aber das ist so der Ausgleich für die letzte Zeit, wo halt gar nichts kam. Deswegen jetzt nochmal, wie immer, passt gut auf euch auf und wir hören uns, lesen uns oder sehen uns und bis dann.